Bravo aus Sarajevo. Willkommen zur internationalen Ausgabe von Wein und Weltfrieden, dem einzig wahren Podcast zum Thema Wein und alles, was drumherum auch noch wichtig ist, mit dem großartigen Silvio Nitsche, der im schönen Dresden sitzt.
Guten Tag. So sagt man es in Dresden.
Ja, und hier, wo ich bin, im schönen Sarajevo, sagt man Stravo.
Stravo. Spricht man auch so ganz scharf raus, also so Stravo. Oder eher so sanft oder weich, oder ist das gar nicht so?
Das Stravo heißt, keine Ahnung, das heißt im Prinzip einfach nur so Hallo oder eben so Dobar dan, ist Guten Tag. Also so wie das in den meisten Ländern so den Einschlag haben, so Dobedi, ja. Dobre. Dobre ist auch gut.
Dobre Chain, ja.
Genau. Ja, bin wie immer unterwegs. Und dennoch haben wir die Zeit gefunden, was ich toll finde, über Zeit. Wein zu sprechen.
Großartig, aber ich glaube, es ist für dich auch immer eine gute Auszeit aus deinen Dreharbeiten. Ist es immer noch die gleiche Tour, die du jetzt seit einem Monat schon abwickelst, oder?
Ehrlich gesagt seit anderthalb Jahren, aber wow. Das ist eine große Sause, aber das ist eine andere Sache.
Ja.
Aber es ist tatsächlich schön, ich hatte immer so eine Ausrede, weißt du, ich kann dann sagen, Jungs, heute müsst ihr mal ein paar Sachen ohne mich machen, ich habe hier einen Podcast und dann rollen sie mit den Augen und ziehen alleine los, okay. Und drehen alleine vor sich hin.
Achso, ja. Ich dachte, trinken alleine. Nein, das würdest du nicht entgehen lassen.
Die freuen sich aber auch immer, dass mein Weinwissen ja durch dich, dank dir wächst. Und mit uns. Wenn wir dann abends essen sind, wird dann immer, wenn es um Wein geht, dann geht der Finger auf mich, der da.
Okay, ihr geht dann Abend essen oder seid ihr mit dem Campingwagen unterwegs und dann irgendeiner muss die alte Pfanne rausholen und den Fisch erlegen?
Also wir machen ja Porträts über wahnsinnig viele Länder, das ist eine, ja. Und sind dann meistens natürlich so in ganz besonders schönen Hotels, weil die in das Land selbst oder die Menschen in den Ländern ja mal wollen, dass sie irgendwie tolle Sachen sehen, das was ja eine sehr, sehr angenehme Situation ist. Und deshalb sind wir meist schon essen oder durchaus auch eingeladen und so weiter. Und da mir auch dieser Weinruf so ein bisschen vorauseilt, wird dann auch immer darauf Wert gelegt, irgendwo hinzugehen, wo es lokalen Wein gibt. Was manchmal mühsam ist. Ja, das also gerade in das darf ich überhaupt nichts Falsches sagen, sonst darf ich da irgendwie nie, sonst halt nehme ich an der Grenze schon auf. Aber
ich sag mal so. Bild dort so, neben den Grenzen. Der Fischer der raus.
Wanted. Also ich sag jetzt mal so Bosnien, Serbien, Montenegro, Kroatien, Slowenien, das sind natürlich alles traditionelle Weinländer. Zweifelsohne. Ja. Ist natürlich auch immer so, dass klassischerweise die an sich relativ klein sind. Das heißt, der Wein dort meist ausgetrunken wird und der Wein den Weg in die Welt gar nicht schafft. Mhm. Und bei dem einen oder anderen ist vielleicht das auch gar nicht so schlecht. Und vor allem natürlich so in dem Rotweinbereich, also der Weißweinbereich entwickelt sich da ja durchaus. Auch da sind es junge Winzer, auch da verändert sich was. Auch da hast du nicht mehr das 50er-Jahre-Label auf der Flasche, sondern auch da merkt man, es bewegt sich was, neue Generationen kommt, die sich am internationalen Dingen orientieren. Und dennoch und gerade in diesen Ländern sehr viel auf die Regionalität geachtet wird, auch im Sinne des Nationalstolzes. Ja. Man will natürlich die 35 Sorten, die da eben seit 500 Jahren wachsen, auch erhalten. Und das ist auch alles ganz wunderbar. Aber die sind natürlich, also gerade bei den Rotweinen, da zieht's, dich drückt's an die Wand. Ne? Und die haben natürlich alle sehr kräftiges Essen.
Ja.
So gewürzt Oberkante. Da ist auch jedes Land da auf dem Balkan hat natürlich auch die Biftecki, wie heißen sie? Also irgendein Grillfleisch und okay. So ein Hackfleischding. Die haben es auf jeden Fall erfunden. Ja, da kannst du dann einen fragen. Nee, auf jeden Fall. Wir waren das und nee, da. Und auch über Kebab wird sich gestritten da und wer irgendwie was. Also das ist alles immer Oberkante gewürzt. Viel Salz, Pfeffer und je nachdem großer Anteil so persische Gewürze, sprich so Kreuzkümmel etc. Mhm. Und dazu passt an sich ein Rotwein ganz gut, aber die haben das sind dann halt Dinger, die so mit locker 15-16% da durchs Ziel gehen. Und wenn er da so, dann ist man ja, wird auch viel gegessen, viel aufgetischt und dann ein Wein nach dem anderen und dann kommen natürlich diese Raki-Varianten dazu. Mhm. auch sehr beliebt. Also wird dann dieser wahnsinnig schwere Rotwein kombiniert mit jedweder Form von Anis-Schnaps. Das ist schon auch...
Aus dem Alter bist du raus.
Ja, also mit dem, ich kann mich inzwischen so mit meiner Altersarroganz da so ein bisschen rausreden und rauswinden und sagen, bei dem Raki bin ich nicht mehr dabei. Aber beim Rotwein kannst du dann schlecht ablehnen. Also, weil dann natürlich wird eine Riesengeschichte erzählt, dass hier ist das Weingut und überhaupt und seit 4835 Jahren. Also, wenn man zum Beispiel in Ungarn an einem Weingut, auf einem Weinberg, wo nachgewiesenermaßen seit 2000 Jahren durchgehend Wein gemacht wird. Das ist natürlich schon toll. Ja, also wenn es diese Traditionen gibt und auch die Winzer, die da arbeiten oder beziehungsweise der heutige Eigner sich da sehr in dieser Tradition sieht, aber auch in der Weiterentwicklung, wobei das auch ausnahmslos, also wirklich sehr, sehr gute Weine waren, davon mal abgesehen. Aber wenn du jetzt irgendwo anders hinkommst, da musst du das probieren, guckst du mal hier, guckst du mal da, das ist schon sehr hart. Also in Bulgarien zum Beispiel war es ein großes Traditionsweingut gewesen, die jetzt einen auf Orange-Wein machen. Das kannst du nicht trinken. Also bei aller Liebe. Und dann, gucken Sie doch mal hier. Und
du bist ja ohnehin nicht so sehr der Freund von Natural Orange Wein. Also du bist dann schon eher der konservative Weintrinker, oder? Habe ich dich da... Kassiere ich dich da falsch?
Jein. Also ist schwer. Es lebt natürlich auch wirklich so, wie das... Also das ist auch mal interessant. Da merkt man dann, liegt da so ein bisschen am Annoncieren. Also in Slowenien wiederum war ich auf einem Weingut mit einem abgefahrenen Winzer, Movia, hab ich glaube schon mal von erzählt. Und ja, der hat auch so ein Orange-Ding. Da fand ich das aber total toll, aber einfach die Geschichte, die mir dazu erzählt hat, so geil war. Das ist halt, der Mensch ist doch super. Muss aber auch sagen, so im Rückblick, ich habe tatsächlich bei diesem einen Glas, das mir wahnsinnig gut geschmeckt hat, dennoch belassen. Bin dann eher so zu den klassischeren Sachen gekommen. Ja,
Da können wir vielleicht unser Thekenwissen gleich mit einspielen. Was ist Orange Wein? Also wenn nicht jeder weiß, was Orange Wein ist, ist ja mehr oder weniger die vierte. Willst du mal irgend sowas wie ein Jingle oder ein Glas klingen oder so, wenn wir irgendeine Rubrik aufrufen, oder ist das scheiße?
Warte mal, ich hätte hier zu bieten, Moment.
Zwei Zahnbürsten aneinander, oder?
Nee, ich hätte hier eine leere Wasserflasche und ich könnte, ist das hier ein Stift,
Moment. Eine leere Weinflasche von gestern, genau. Thekenwissen. Aber da könntest du mit deiner endlosen Kreativität auch irgendwas zusammenbasteln, dass das irgendwie dann so aufpoppt oder,
na, ich weiß nicht. Na, hier aber auch noch eine Info, dass in Ländern wie also hier im Balkanbereich, du Mineralwasser, also hier Sparkling, Mensch, wie heißt das denn?
Mit Mineralwasser.
Ja, aber die trinken ja im Prinzip alle nur stilles Wasser.
Sprudel.
Also ja. Sprudelwasser, jetzt haben wir es. Und das gibt's eigentlich nur in Glasflaschen. Die schenken, also kannst du selten in Plastikflaschen kaufen. Was ich im Prinzip auch ziemlich gut finde.
Ja.
Und deshalb ist das authentisch, wenn ich hier... okay, das ist nicht die Weinflasche, ist die Wasserflasche.
Was ist Orange Wein? Also ist dir bewusst, was Orange Wein ist? Oder soll ich das...
Ich habe jetzt leider schon so indirekt verraten, dass ich jetzt nicht genau wusste, was das ist. Also insofern macht das Sinn und wirkt es doch viel authentischer, wenn du das fachmännisch erklärst.
Eigentlich die vierte Weinfarbe, ich versuche es auch gar nicht so ausführlich zu gestalten, die vierte Weinfarbe nach eben Weiß, Rot, Rosé. Und es ist nichts anderes als das Gegenteil von Roséwein. Also bei Roséwein gehst du ja hin, nimmst rote Trauben, verarbeitest die wie ein Weißwein. Es gibt natürlich auch ganz minimale Abfüllungen, wo man Rot-Weiß nimmt und dann sich Rosé zaubert. Grundsätzlich nimmst du rote Trauben, verarbeitest die wie ein Weißwein. Beim Orangewein nimmst du weiße Trauben, machst die wie ein Rotwein. Also hast Schalenkontakt, hast eine Maischevergärung und so weiter. Und dadurch, dass eben auch dort diese Farbpigmente wie beim Roten aus den weißen Schalen herausgelöst werden, die ein bisschen dunkelfarbiger sind, der Wein auch durch eine gewisse Grundoxidation dunkelfarbiger wird, entsteht eigentlich eine orangene Farbe und daher der Name Orange Wein. Ende der Rubrik. Kling, kling, kling.
Kling, kling. Also Moment, Entschuldigung, bin wir da?
Super, sehr ich mag diese wahnsinnige Profession, die wir hier leben. Das ist so...
Aber man muss die Dinge ja praktisch denken.
Da merkt man, dass du für den öffentlichen Rechtlichen arbeitest, oder?
Mit wenig viel erreicht.
Ja, genau. Aber was ich eben... entschuldige?
Wobei ich leider gar nicht mehr so wahnsinnig viel... Das ist eine andere Geschichte. Ich muss aber zu dem Orangewein noch was sagen. Es ist ja vor allem auch eine Modeerscheinung. Also ich war jetzt gerade auf einem Weingut, die inzwischen ganz viel Orangewein machen. Und zwar ein bulgarisches Weingut. Da habe ich mehrere Weingüter besucht. Und zwar zu 80% für den britischen Markt.
Ja.
weil die da total draufstehen und da völlig abgehen. Also bei denen zu Hause trinkt das im Prinzip niemand. Mhm. Auch der klassische bulgarische Weintrinker kann sich durchaus für den Roten begeistern in mehreren Varianten, aber Weißwein und Orangewein schon gleich gar nicht. Fand ich.
Ist aber im Allgemeinen so und ist auch witzigerweise, es gibt ein Weingut, das werde ich wahrscheinlich dieses Mal mit auf die Insel nehmen, wenn wir unseren Koffer nachher packen. Das sitzt im Saale-Unstrut-Gebiet. Die machen Natural Wine im sehr, sehr authentischen Stil. Finde ich also ganz großartig, bin ich ein riesen Fan von. Verkaufen aber ihre Sachen zu 90% im Export. Also alles oberhalb von Hamburg. Weil das natürlich zum einen zur nordischen Küche wahnsinnig gut passt und zum anderen eben gerade die Leute in England schräg genug dafür sind. Also daher der Profit im eigenen Land wird im eigenen Land gar nicht geschätzt, sondern liefert gen Norden sozusagen. Produzieren es aber nicht, weil es dort getrunken wird, sondern haben ihren eigenen Stil und die nördlich von Hamburg wissen es zu wertschätzen in einer gewissen Form und Weise. Also daher kann ich nachvollziehen, dass du sagst jetzt, die dort in Bulgarien produzieren für England oder eben für wahrscheinlich die skandinavischen Länder.
Und genau, und in Slowenien auch ein wahnsinnig großes, wahnsinnig erfolgreiches Weingut, deren, sag ich mal, sehr stark biodynamischen Weine, die in diesem sehr naturnahen Geschmackssektor geht auch alles ausnahmslos nach Dänemark.
Was ich aber witzig finde, und es gibt ja für mich, ich beschäftige mich ja doch schon ein bisschen intensiver mit Wein, manche Sachen gehört, in dieser Weinwelt, die immer noch rätselhaft sind und die ich mir selber nicht erklären kann. Unter anderem bei dieser Art von Natural Wine, bei dieser Art von Orange Wine. Viele sagen ja, die Rebsorte ist nicht mehr erkennbar. Befürworter dessen sagen aber, wer sagt denn, dass die Rebsorte typischerweise so fruchtig-saftig, also so fruchtorientiert schmecken muss? Was für mich aber das große Rätsel ist, ob man das eigentliche Terroir des Bodens in dieser Variante oder in einer anderen Variante intensiver herausschmecken kann. Es gibt für mich zum Beispiel Muschelkalk vom Ender Le Moll, ein Weißburgunder, großartiger Wein, da habe ich das Gefühl, richtig dieses Kalkige zu spüren. Natürlich immer erst die große Frage, was ist Terroir? Also ist Terroir für dich etwas Greifbares? Also kannst du Terroir erklären oder ist das einfach so ein Wort, was man kennt, was man gebraucht?
Ja, die Hälfte der Menschen scheitert ja rein an der Aussprache des Wortes. Ist ja auch gar nicht so einfach.
Terror.
Sicherlich auch nach dem zweiten Glas wird es auch nicht einfacher, sich mit dem verhandelnden Sommelier oder Restaurantleiter irgendwie über das Terror zu unterhalten.
Wer hat das zweite Glas? Ist Sommelier oder der Gast?
Wenn man also anfängt, nervige Fragen an den Restaurantleiter zu stellen, nimmt er sich wahrscheinlich meistens auch noch ein Glas und setzt sich dazu und denkt sich, na mein Gott. Also ja, also es ist und bleibt, auch wenn ich so ein bisschen was vielleicht dazu sagen könnte, wollen würde, bleibt es ein bisschen nebulös. Ich fand das neulich ganz spannend. Das war in Griechenland. Da haben wir auch, wie das halt immer so ist, mit der Leidenschaft für Wein und Dreharbeiten über Land und Leute, haben wir natürlich einen Winzer besucht. Und da gab es, das ist so der bulgarisch-griechische Grenze, so eine riesengroße Abbruchkante. Das war, also da oben war noch war noch bepflanzt und dann brach das halt ab, so 15 Meter. Und du hattest so einen wunderbaren Querschnitt durch den Boden. Und da ist wirklich, haben wir das nicht fotografiert? Nee, aber da hast du wirklich alle Gesteinsschichten gesehen, verschiedene Steingrößen, da den Lehm, da wirklich diesen ganz klassischen Muschelkalk, wo du auch wirklich hättest mit der Hand reinfassen können und hättest garantiert irgendeinen Ammoniten oder irgendwas gefunden. Und das an der einen Stelle ging sogar, hast du die Wurzel gesehen, die locker so 10 Meter in den Boden ging. Also das hat für mich das Thema Terroir sehr gut, sehr, sehr gut gezeigt, zuzüglich der eben dort auf dem auf der Rebfläche stehenden verschiedenen, was waren das, Äpfelbäume oder Pfirsichbäume oder irgendwie sowas. Und für mich, so als so Semi-Laie, ist eben diese Gesamtheit von Boden, was da eben eben auch alles dazu gehört. Also alle Pflanzen, die dann noch auf so einer Rebfläche stehen, die dann irgendwie da ihren Geschmack, ihre, keine Ahnung, alles dann in den Boden einbringen. Und das ist das, was am Ende über das Wasser oder die Wurzel im Wein endet. Mhm. Stimmt das so halbwegs?
Hast du im Prinzip schon sehr, sehr gut erklärt oder sehr gut gesehen. Ich dachte, dass du auf dem falschen Parkplatz anhältst, als du über den Boden erzählt hast, der natürlich maßgeblich fürs Terroir im Allgemeinen verantwortlich ist. Aber du bist dann weitergefahren. Das fand ich eigentlich in dem Sinne sehr, sehr gut.
Herrlich. Also, dass du ein sprachliches Bild gefunden hast, da bin ich beeindruckt.
Unsere gemeinsamen Gespräche nützen. Weißt du, was ich witzig finde? Dass es manche Worte gibt, die man eine Zeit lang niemals hört, aber dann mit einmal sind die überall präsent. Das war vor, keine Ahnung, 10 Jahren eloquent. Da wusste keiner, was Eloquenz ist. Ich musste selber im Duden nachschauen und danach hat es irgendwie jeder gebraucht und derzeit ist es toxisch. Ich höre überall toxisch. Also das war auch ein Wort, was vor 5 Jahren keiner gebraucht hat und mittlerweile ist toxisch allgegenwärtig, aber vielleicht nehme ich das auch nur unterschiedlich wahr. Naja, wie auch immer.
Es gibt ein Wort, was ich andauernd überall höre, wo ich da ganz fest in Meinung bin, dass die Hälfte davon es nicht versteht, das ist Nachhaltigkeit, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das stimmt. Jeder muss reden über Nachhaltigkeit, naja. Nachhaltigkeit in diversesten Zusammenhängen, aber manchmal ist das Gefühl, naja, bist du sicher, dass das das richtige Wort ist, aber das ist gern genommen in aller Munde.
Thema war Terroir und ich finde das Schöne bei diesem Wort Terroir ist, dass es gibt keine Adaption in irgendeiner Sprache zu Terroir. Es ist ein französisches Wort und es gibt nur Terroir. Also es gibt ja ganz viele andere Wörter wie Flasche oder vinifizieren oder avinieren, also die teilweise auch nicht einfach sind, wo es eben Übersetzungen gibt, wo es sprachliche Parallelen in anderen Sprachen gibt. Aber bei Terroir nicht. Es ist ein rein französisches Wort. Zeigt für mich auch so ein bisschen dieses extreme Bewusstsein, was man in Frankreich lebt. Das ist eigentlich so die Mutter des Terroirs ist. Und dort wird oft das Burgund hergenommen. Obwohl wir es in Deutschland genauso häufig, genauso intensiv, genauso oft leben, haben wir kein Wort für Terroir. Also wir gebrauchen Terroir auch
als
Terroir.
Man könnte das übersetzen als die Gesamtheit, die den Weinstock umgibt.
Na, es gibt die Erklärung dafür. Also du kannst es in Deutsch schon erklären. Aber es gibt kein Wort dafür.
Und das Boden trifft es nicht, das ist zu wenig.
Boden ist ja eins. Also Boden ist natürlich, also Terroir in Bezug auf Topografie ist die Höhe des Weinbergs. Also das ist ja schon mal maßgeblich, ob der jetzt in 20 Meter über dem Meeresspiegel oder in 300 Meter über dem Meeresspiegel ist. Die Hanglage, die Neigung, die Nähe zum Wasser, die Exposition. Übrigens, ist dir bewusst, dass die Nähe zum Wasser eigentlich bei in Bezug auf die Temperatur nur bei stehenden Gewässern von ausschlaggebender Wichtigkeit ist? Bei fließendem Gewässer ist das eher sekundär. Wenn man ja sagt, jetzt zum Beispiel, wenn ein Weinberg am Rhein ist, dann reflektieren Sonnenstrahlen die Temperatur und sonstiges. Ist absoluter Bullshit. Lediglich bei Seen in Weinbergsnähe dient das Wasser als Wärmespeicher. Also ist auch so ein Trugschluss, könnte man auch als Thekenwissen so ein bisschen mit einfließen lassen.
Aber muss ich nochmal nachfragen, aber ich finde, es ist doch schon sehr anders, wenn ich jetzt das Rheintal oder auch das Elbetal nehme. Du hast doch da drin eine ganz andere Feuchtigkeit, oder täuscht das auch?
Feuchtigkeit ist was anderes. Aber viele sagen,
die Feuchtigkeit spielt ja auch eine Rolle.
Das ja,
Luftfeuchtigkeit.
Aber das Wasser ist kein Wärmespeicher, was dem oft zugeschrieben wird, dass das Wasser für das Klima verantwortlich ist, für den Weinberg. Und das ist nur bei stehenden, nicht bei fließendem Gewässer.
Also bei der Frage nach dem Terroir am Balaton bei einem Winter, der hat sehr ausführlich, aber es ist natürlich, das betrifft natürlich sehr genau, was du sagst, das ist ja ein stehendes Gewässer. Und der spielt eine relativ große Rolle.
Der Balaton, ja. Also damit ja,
hat er erklärt.
Stimmt das mir. Ja.
Stimmt das Klima. Klima. Da hast ist du ja recht. Da habe ich ja bestätigt, was du gesagt hast.
Das ist unangenehm. Ja. Warte, ich schreibe mir gleich mal das Datum
auf. Mach ich nicht noch. Nee, mach ich nicht nochmal. Ja.
Klima ist unglaublich wichtig für das Terroir. Und das Klima ist unterscheidet sich eben in Mikroklima. Also das Klima, was sozusagen einen Weinberg selber auszeichnet, das Makroklima und das Mesoklima. Also in verschiedenen Größen. Und das wirkt natürlich teilweise total unterschiedlich auf den Rebstock selber, der natürlich auch für das Terroir verantwortlich ist in Bezug seiner Härte, seiner Widerstandsfähigkeit, die Auswahl des Rebstocks, der gleiche Rebstock, der gleiche Klon wächst in unterschiedlichen Weinbergen gänzlich unterschiedlich.
Na, das zum einen, und was ich auch gelernt habe, auch durch die Dreharbeiten mit dir, lieber Silvio, und all den Winzern, die wir besucht haben, dass es innerhalb eines Weinberges, innerhalb eines Hektars ganz verschiedene Mikrodings da gibt. Und und dass dann da sehr, sehr kleine Dinge eine Rolle spielen. Ein bisschen irgendwie so drei Bäumen, die irgendwo stehen, da immer Schatten ist, dann da deshalb kein Wind hinkommt, also auch Windschatten ist und all diese Dinge.
Das hast du teilweise im Burgund so massiv. Du hast einen Weinberg, stehst da drin und gehst ohne Quatsch 10 Meter nach links oder nach rechts und hast ein total anderes Klima, auch eine ganz andere Klassifikation. Also wirklich teilweise 10 Meter. Das ist nicht irgendwie an Haaren herbeigezogen. 100 Meter natürlich auch, aber 10 Meter manchmal reichen. Und der Wein, der 10 Meter weiter links wächst, kostet die Hälfte von dem, wo du gerade drin stehst. Und das ist teilweise begründet aufgrund von Luftströmung, aufgrund von Sonneneinstrahlung, dass die Sonne dort, weil der, keine Ahnung, Weinberg, der gegenüber ist und den Sonnenuntergang verzögert, auf dieser Seite da eben dafür sorgt, dass die Sonne dort eine Stunde später untergeht, als dort, wo du gerade stehst. Und somit hast du total unterschiedliche Wertigkeiten, somit unterschiedliche Klimaten, somit unterschiedliche Wahrnehmung und Entwicklung letztlich auch der Rebstöcke. Also extreme Mikroentwicklungen innerhalb dieses Weinbergs sind massiv dafür verantwortlich, wie sich das Klima entwickelt.
Da habe ich jetzt wieder was gelernt.
Bodentyp, ganz, ganz wichtig. Bodentyp hast du vorhin angesprochen. Wir haben das fand ich extrem interessant, unter anderem beim Wolfram Poppe oder beim Frank Böhme, während unserer Dreharbeiten auch gesehen, im Saale-Unstrut-Gebiet, wie du im Prinzip den Kalk richtig sehen kannst. Also wie, wenn du nur einen Meter tief buddelst oder eben an der Oberfläche, du hast teilweise an der Mosel, dass du den Schiefer richtig an der Oberfläche sehen kannst. Was natürlich ganz massiv für den Wasserspeicher, für die Mineralik in den Böden verantwortlich ist, für die Entwicklung der Reben, für die Standfestigkeit der Reben. Also der Bodentyp ist, abgesehen davon, dass natürlich jeder Bodentyp unterschiedlich auf den Wein wirkt, auf die Entwicklung des Weins, die Vegetation der Weinrebe, immens wichtig für diesen Begriff, für diesen Oberbegriff Terroir. Der Jahrgang, selbst den Jahrgang zählt man zum Terroir, weil der ja ganz, ganz unterschiedlich sein kann. Also ein Jahrgang in Italien ist anders als einer in Australien oder in Norddeutschland. Ganz, ganz wichtig. Und die Vinifikation zählt man im Allgemeinen, um die eigentliche Handschrift herauszuarbeiten und das Terroir herauszuarbeiten, eben auch mit zu diesem Oberbegriff Terroir.
Aber ich finde, man muss jetzt eine Sache irgendwie klären. Ne? Für mich als Mittelinformierten oder für mich als einfachen Trinker oder einfach der jemand Bock auf geilen Wein hat, ist doch, was bedeutet das Terroir für mich? Also gibt es denn den Winzer, dem völlig egal ist, wie sein Terroir, sprich sein lokaler, local Geschmack ist, wenn er den Wein so lassen würde, wie er ist? Oder gibt es dann den Winzer, der da einfach drüber bügelt und sagt, der Wein muss, mein Sauvignon Blanc muss so schmecken, wie der internationale Geschmack gerade ist, Stachelbeere, volle Hütte und...
Ich glaube, du kannst oder hast als Winzer diese Grundsatzentscheidung, dass du sagst, ich möchte die Rebsorte herausarbeiten in ihrer Fruchtpräsenz.
Ah, ist das eine von diesen 400, die du neulich erwähnt hast?
Ja, das ist dann so eine Hauptentscheidung letztlich dabei. Also wo ich sage, möchte ich den Rebsortencharakter ganz klar in den Vordergrund stellen und möchte, dass mein Sauvignon Blanc so dermaßen intensiv nach Holunderblüte oder nach Johannisbeere, nach Stachelbeere, nach Litschi oder was auch immer schmeckt und dann eigentlich mehr danach duftet, aber vom Geschmack her wenig offenbart, außer eben Alkohol, süße Säure, möchte ich das in den Vordergrund damit einen leicht trinkbaren Wein produzieren oder möchte ich einen etwas komplizierteren, authentischeren, tiefsinnigeren, mit unterschiedlichen Geschmacksebenen aufgebauten Wein produzieren. Das erfordert teilweise mehr Aufwand, mehr Wissen darum, aber eben auch mehr Anspruch von Seiten des Weintrinkers zum einen, dass er es versteht, aber dass er es greifen, dass er es akzeptieren kann.
Aber ist es denn so, dass quasi das Terroir dafür sorgen kann, dass ich den den Silvaner nicht mehr erkenne?
Das ist in der Tat eine keine einfache Frage. Die Rebsorte, den Silvaner, den Weißburgunder, den Riesling sollte man immer noch erkennen. Er wird aber durch den Boden unterschiedlich ausgeleuchtet und präsentiert sich dort in einem unterschiedlichen Aromenbild. Somit kannst du einen Muslaner Riesling von einem Pfälzer Riesling unterscheiden oder von einem Rheingauer Riesling unterscheiden, weil das Terroir knipst verschiedene Aromenlichter in dem Wein an. Und manchmal leuchtet der Wein eben grün, manchmal leuchtet er rot, also die gleiche Rebsorte. Und so schmecke ich manchmal in einem Wein grün, manchmal in einem Wein rot, habe aber diese Grundstrukturen von einem Riesling, kann aufgrund dieser verschiedenen Aromenfarbgebung letztlich in dem Riesling erkennen, ist es ein Muslaner oder eben ein Rheingauer Riesling. Und das ist eben der Einfluss des Terroirs. Der Winzer ist dabei, der Regisseur, der dafür sorgt, ob diese Aromenlichter richtig angeknipst werden oder ob die Rebsorte selber so extrem dominant ist, dass sie sich über diese Gegebenheit der Bodentypizitäten und der Klimatypizitäten, der Terroirtypizitäten hinwegsetzt.
Okay. Also es ist sehr...
Ich habe wieder zu viel gelabert, ja immer, oder? Das ist dann, wenn du dich anschließen kannst,
merke ich, tatsächlich, also
du bist den Kaffee holen gegangen.
Geballtes Wissen. Ich bin wieder da. Also ich habe versucht, dir zu folgen, aber das ist sehr komprimiertes Wissen. Also...
Terroir kann man auch ganz schwer, also man kann es ganz einfach erklären, aber letztlich muss man es erfahren. Ich finde den Ansatz, den Stuart Pickett seinerseits eben auch gebracht hat, man kann Terroir nicht schmecken, man kann Mineralität nicht schmecken, sprich, ich kann Schiefer nicht schmecken, ich kann Kalk nicht schmecken. Gibt es auch Befürworter und Gegner dieser Aussage? Ich bin dann so eher schon einer
anders der, sehen, aber
eher einer der Befürworter. Du schmeckst verschiedene Mineralien, das ohne Frage, aber du kannst, glaube ich, du kannst keinen Schiefer schmecken.
Na, Schiefer nicht, aber dieses Mineralige, also wenn du jetzt so ein Eis im Weinberg bist und die oftmals liegen ja all die Gesteine dann da und es ist so heiß und du machst so 3 Tropfen Wasser drauf und riechst dann, das ist durchaus der Geruch, der sich als Geschmack in dem Wein dann dort etabliert.
Mhm. Also das Gefühl hatte ich auch immer. Das Gefühl hatte ich auch immer, kann ich nachvollziehen. Aber ich weiß nicht, ob man das wirklich dann im Wein schmecken kann, ob man das... Weiß es nicht. Ich will das mal so dahingestellt. Ich war auch immer ein großer Verfechter davon, aber es gab so einige Erlebnisse, Aussagen auch von Kollegen, die mich da zum Nachdenken angeregt haben. Ja. Ich finde es auch mal ganz wichtig, ganz offen zu bleiben und da auch neugierig zu bleiben. Aber das Thema Terroir ist eben ein niemals endendes Thema. Also wenn du dich da intensiv mit beschäftigst, dann lernst du eben auch Weinberge und somit auch die Wertigkeit von Wein verstehen. Jetzt um in Frankreich zu bleiben, warum
ja, schlussendlich bleibt ja für mich dann doch aber nur übrig, so Mensch, gutes Terroir ist, dann schmeckt der Wein ganz gut.
Was ist gutes Terroir? Das sei dahingestellt, das kannst du. Aber so die Einzigartigkeit eines Weinberges begründet sich eben durch diesen Begriff Terroir und ist manchmal der Grund, warum, wie der vorhin von dir zitierte Winzer, seinen Weinberg 2000 Jahre lang pflegt oder die Generation den Weinberg 2000 Jahre lang pflegen, weil dort eben ein besonderer Wein entsteht, der in keinem anderen Fleckchen umgeben von diesem Weinberg gedeihen würde. Oder fragst die Leute nicht, warum jetzt? Warum macht ihr seit 2000 Jahren? Und da kommt ja meist die Begründung. Weil der Wein besonders ist oder will, keine Ahnung, wir was gekauft haben.
Ja, weil er hier gut wächst.
Ja, das ist schon eine gute Begründung. Also auch da gibt es eine Begründung. Also wenn du dir überlegst, eine 2000 Jahre lange Monokultur, also diese entzerrten Böden, die es dort gibt, und trotzdem gedeiht dort immer noch Wein, was das für eine Zierrebe ist. Und dann muss der Boden ja irgendwas Besonderes haben, aufgrund der klimatischen, bodentypischen, topografischen oder was auch immer Bedingungen.
Ja, gut. Also ich für mich habe das jetzt verstanden und nehme viele Informationen mit, die ich bei nächster Gelegenheit für mich nochmal sortiere und möglicherweise gedanklich beiseite lege.
Komm, pack deinen Koffer.
Ich pack meinen Koffer. Schluss machen, oder was?
Halbe Stunde Arbeitszeit ist rum.
Also Mann. Ich muss gestehen, ich habe, also ich würde was jetzt, also das, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, aber ich habe neulich eine, was ist denn, wie hieß denn die, was ist die 6-Liter-Flasche, nee, Quatsch, die 3-Liter-Flasche beim Champagner?
Doppelmagnum.
Ja, der hat doch noch einen Namen, oder?
Entschuldigung, ja,
Ruinar. Und fand das Hammer. Also weil es schon so ein bisschen dieser Oldschool-Champagner ist. Also doch so muffig ehrlich Obergrenze. Und fand das dadurch, war der so eckig. Also so nicht so dieses, wann immer man zu irgendwelchen Veranstaltungen hin und her eingeladen wird, wo sich jemand mit Champagner schmückt, ist es ja inzwischen meistens dann doch Rosé oder irgendwie sowas, damit es möglichst allen gut geht und das so eine unauffälliges Mittelding ist. Und den fand ich Hammer. Also ich habe ja durchaus eine Leidenschaft für Champagner, habe da auch ein paar Favoriten.
Das war aber die normale Qualität Ruinar, oder war es irgendwie mit Jahrgang oder Blanc de Blanc oder Dom Ruinar oder weißt du nicht?
Es war kein Rosé. Es war Jahrgang 16. Kann das sein? Also wahrscheinlich. Ich bin sicher, es war 16.
Okay. Also kann sein, warum nicht?
Und ja, also ein etwas gereifterer. Und in der großen Flasche finde ich sowieso immer gut, bin ich großer Fan von. Mhm. Also nicht nur, weil es dann viel gibt, sondern weil ich weil es einfach viele Gründe dafür gibt. Und war wirklich von diesem Klassiker und doch ja relativ viel produzierten Ruinar total beeindruckt und zumindest einen Abend verliebt.
Schön.
Jetzt.
Also dann reicht ja eine 3-Liter-Flasche.
Also kannst du dir einen Strohhalm mitbringen und dann können wir uns zusammen an den Strand setzen. Ne?
Mehr als. Und ich mag eben auch deine Vorliebe für große Flaschen und es ist in der Tat so, dass das Weine in großen Flaschen nochmal ganz anders reifen. Ganz früher hat man gesagt, dass die Winzer von Haus aus andere Qualitäten für die Großflaschenabfüllung auswählen, um sicherzustellen, dass der eben, wenn man die ja doch seltener aufmacht, in den meisten Zweifamilienhaushalten, dass der eben so entsprechend lange reifen kann. Viele Winzer sagen, sie nehmen die gleichen Qualitäten wie für die kleinen Flaschen, aber das Luft-Wein-Verhältnis, die Oxidationsfläche ist eine ganz, ganz andere und von dem her reifen die Weine wesentlich langsamer, wesentlich harmonischer und auch von meiner Seite ein ganz großes Ja zu großen Flaschen, gerade wenn man sie für längere Zeit weglegen möchte. Ich möchte, wie vorhin angekündigt,
in der Tat. Darf ich aber jetzt von mir eine Frage noch dazu? Wie stehst du zu Ruinar?
Ruinar ist für mich eins der Champagnerhäuser, die ich in dieser großen Betrachtung der Kommerz-Champagner. Also es gibt für mich auf der einen Seite Kommerz-Champagner, das noch gar nicht mal
ist es zweifelsohne
deklassierend gemeint oder despektierlich gemeint, sondern kategorisierend gemeint. Und auf der anderen Seite Winzer-Champagner. Und im Rahmen der Kommerz-Champagner finde ich, ist das einer der Produzenten, die eine sehr beständige, eine sehr treue Qualität haben, die ihr Qualitätslevel auch sehr, sehr hoch gelegt haben und sehr anspruchsvoll sind. Also ich freue mich immer, wenn ich einen Ruinar trinken darf. Den Rosé mag ich übrigens auch sehr, sehr gerne. Sie hatten zwischendurch eine Phase, wo sie so ein bisschen bonboniert waren, auch von der Farbe ein bisschen bonboniert waren. Das fand ich schade. Aber sonstig bin ich da ein großer Fan. Auch die Jahrgangschampagner. Mit dem Blanc de Blanc tue ich mich ein bisschen schwer. Der wirkt für mich immer so ein bisschen kitschig. Dom Ruinar finde ich großartig. Also gerade auch im gereiften Zustand bin ich da ein riesen Fan von. Also ich bin durchaus, also mit einer Flasche Ruinar machst du mir immer eine Freude. Und ich hab im Sommer Geburtstag.
Ja, das ist jetzt die einzige Frage, die noch zu klären ist, wie kriegen wir den wenigstens ein bisschen kühl?
Das ist in der Tat ein Riesen. Also Christian hat auch eine Flasche Champagner mit auf die Insel genommen und ich wollte da nicht einwerfen, ey, bringst du das Eis mit? Oder müssen wir den Kram jetzt warm trinken? Wobei, ich tue mich ja oft schwer mit
also Weintemperatur zu kalten hatten wir ja Wein. Auch schon mal,
genau,
ja.
Hatten wir auch schon. Beim Champagner bin ich auch ein großer Freund davon, die ein bisschen temperierter zu trinken.
darf er unbedingt. Ja, da bin ich sogar noch viel mehr als beim Weißwein, wo man sagt, so, der kann, aber gerade beim Champagner, die Grundlage ist ja ein geiler Weißwein. Ja, und ja, dann finde ich es, wenn er ein bisschen wärmer ist, dann, also wärmer ist jetzt, da dann auch keine 30 Grad.
Aber er hat nicht mehr diesen, ich finde diesen.
Aber jetzt müsste man noch ein anderes Thekenwissen-Ding. Wie funktioniert denn dieser hier, quasi so ein Survival-MacGyver-Ding? Man muss die Flasche in weißes, nasses Tuch einschlagen, ne? Und wenn das in der Sonne trocknet, weil das verdampft, entzieht das die, war das nicht so?
Hä?
Und so kühlt man die Flasche?
Echt?
Ja. Wow. Ich müsste das jetzt googeln, aber kann ich jetzt hier gerade nicht. Aber ich glaube, so funktioniert das. Also zumindest kriegt man das unter die Umgebungstemperatur dadurch.
Wow.
Cool. Also man würde mit zumindest,
also ich nehme, wie ich schon nehme mein Film weißes
Hemd, per Anhalter durch die Galaxis sagt, nie ohne ein Handtuch. Spätestens da, um den Champagner wenigstens ein bisschen runterzukühlen, ist das ja. Handtuch, also ist wirklich was wert, wenn wir auf der gemeinsamen Insel sind. So, jetzt nuckelst du also an meiner Champagnerflasche mit und was nimmst du mit?
Ich bringe dir was zum Mitarbeiten mit. Also für mich eins der Entdeckungen schlechthin oder eins der außergewöhnlichsten Weingut ist das Weingut Budrus, das sind Conny und Evi. Die sitzen in Laucha an der Unstrut und die produzieren für mich Weine mit Seele. Also Weine, das finde ich total cool, die so teilweise um die 10 Volumenprozent haben. Silvaner Weißburgunder hauptsächlich. Und Weine richtig mit Seele, so ein bisschen diesem Natural, sehr in diesem Natural Style. Und Weine, die man verstehen muss, also die einen richtig provozieren, die man auch nicht mag, sondern die man sich erarbeiten muss. Und da wir viel Zeit zum Nachdenken auf dieser einsamen Insel haben, ist das einer dieser eigentlich urtraditionell, aber neuzeitlich produzierten Weine, die ich großartig finde. Und da würde ich einen 2018er Jahrgang mitnehmen, weil es eine große Herausforderung war. Weingut Budrus von dem wunderschönen oder aus dem wunderschönen Saale-Unstrut-Gebiet wäre so mein
Saale-Unstrut.
Saale-Unstrut,
sage ich mal.
Durchaus. Ja. Ist schon gekommen.
Und nee, ist, hast recht. Das ist ja. Die Zeiten, dass man das ist, ist kein Neuling mehr, absolut nicht. Also war es noch nie, aber ist ja natürlich dann eine Zeit lang auch noch nicht so richtig aufgetaucht. Inzwischen aber kommen da großartige Sachen her, absolut. Nehmen wir alles zurück. Entschuldigt bitte, Jungs, Mädels, falsch. Also, Saale und Struth. Und uns bleibt vor allem noch das Danke sagen. Danke an Gerold Steiner, die uns mit wahnsinnig viel Energie und allem und beratender Hand unterstützen. Dafür danke. Und vor allem danke
an die Zuhörer natürlich. Darf ich noch sagen, dass ich ein großer Gerold Steiner Fan bin und das in der Tat dann eben auch sehr sehr gerne nach außen trage. Du als Gastronom
darfst das sagen.
Als Gastronom, ich auch gerne als Weintrinker, weil ich das Gefühl habe, durch diesen extrem hohen Magnesiumanteil innerhalb eines Liters Geroldsteiners, kann ich am nächsten Tag, den Tag danach, nach meinem Weingenuss wesentlich erquicklicher genießen. Und es ist in der Tat
das ist ja quasi Thekenwissen. Also,
das ist mehr oder weniger Thekenwissen. Also wenn du sagst, und das ist auch gerne nachlesbar, ist ein Liter Geroldsteiner ein Drittel des Tagesbedarfs an Calcium und ein Viertel des Magnesiumbedarfs deckt. Also 4 Liter trinken bis durch an dem Tag. Ist das mehr als das Lebenswissen? Und das kannst du nicht nur die
ein Überlebenswissen nach
herzlichen
den Kollegen Sevo Nietzsche des Nächtens besucht.
Ja. Aber vielen Dank an Gerold Steiner nochmal auf dieser Stelle an die Hörer, an dich, lieber Lars. Julius, danke, dass du uns erträgst und das Intro, das Outro dran klebst und
einfach für uns da bist. Und damit wir wieder gefrischt für alle da sein können, müssen wir kurz eine Pause machen. Also, bis später.
Tschüss.